Welcome to the debate. Willkommen zu unserem Diskurs, dem Raum für tiefgreifende intellektuelle Perspektiven. Wissen Sie, wir sind regelrecht besessen davon, Dinge zu reparieren.
Das stimmt.
Wenn ein Knochen bricht, dann zeigt uns das Röntgenbild genau diese gezackte Linie, an der wir ansetzen müssen. Ein sauberer mechanischer Eingriff und zack, das Problem ist gelöst. Aber was, wenn der Versuch, unsere Realität, also unsere innere wie äußere Realität, auf diese Weise zu reparieren, genau das ist, was sie eigentlich zerstört?
Okay, das ist direkt eine sehr provokante Prämisse.
Ja, naja, was, wenn das ständige Eingreifen der wahre Fehler im System ist?
Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr unsere gesamte Gesellschaft darauf gepolt ist. Also von der Schulmedizin bis hin zur modernen Selbstoptimierung, alles dreht sich um Aktion und Korrektur. Wir greifen ein, also sind wir, sozusagen.
Exakt. Und genau da, genau an diesem Punkt, setzt das Quellenmaterial unserer heutigen Analyse an. Wir befassen uns heute intensiv mit dem sogenannten Arcanum und seinem Gnadenprotokoll des 21. Jahrhunderts. Die zentrale These dieses Werkes ist eine radikale Neuausrichtung menschlicher Wahrnehmung. Es fordert nämlich die völlige Abkehr von der Idee, die Außenwelt durch Willenskraft verändern zu müssen.
Richtig, hin zu einer reinen inneren Beobachtung.
Ganz genau. Und im Zentrum unseres Diskurses steht heute eine sehr spezifische Fragestellung. Ein inhärenter Spannungsbogen. Ist die wahre spirituelle Meisterschaft, die hier gefordert wird, ein Zustand absoluter, bedingungsloser Passivität? Oder, und das ist die Gegenfrage, verbirgt sich hinter dieser ganzen rhetorischen Stille in Wahrheit eine hochkomplexe, äußerst aktive alchemistische Umstrukturierung des eigenen Geistes?
Eine fantastische Frage.
Ich werde heute die direkteste Leseart des Textes vertreten. Das Arcanum verlangt das kompromisslose Ende jeglicher Einmischung, das Gesetz der passiven Fügung. Das Erreichen des Vakuums ist das ultimative Ziel.
Und ich halte dagegen. Ich argumentiere, dass, wenn man das Material wirklich dekonstruiert, klar wird, dass diese sogenannte Passivität eigentlich eine trügerische Tarnung ist. Der Text verlangt eine extrem zielgerichtete innere Regiearbeit. Wir sprechen hier von Konzepten wie der psychologischen Alchemie oder auch Tikkun Olam, der Reparatur der Gefäße. Das widerspricht der Idee der reinen Kapitulation fundamental, weil es eine ständige innere Aktivität erfordert.
Gut, dann lassen Sie uns doch direkt mit dem Kernproblem beginnen, das der Autor gleich zu Anfang diagnostiziert. Er nennt das die Krise der aktiven Manifestation. In den letzten Jahrzehnten hat uns eine gigantische spirituelle und auch pseudowissenschaftliche Industrie eingeredet, wir könnten und müssten das Universum formen.
Ja, durch Affirmationen, Quantenmanipulation, das Secret und wie sie alle heißen.
Richtig, durch puren Willen. Und das Arcanum wischt das einfach komplett vom Tisch. Die Logik dahinter ist faszinierend, denn jeder Versuch, die Welt da draußen zu manipulieren, ist laut dem Text nur die Fortsetzung des Egos mit anderen Mitteln. Es ist der sogenannte Einmischungsglitch.
Der Einmischungsglitch, das ist ein großartiger Begriff, aber ich denke, wir müssen kurz erklären, wie genau das Material diesen Glitch definiert. Was genau hakt da im System?
Also die Mechanik dahinter ist, dass die Außenwelt, so wie wir sie erleben, gar nicht objektiv real ist. Sie funktioniert eher wie ein Selbstgespräch im Spiegelsaal. Alles da draußen ist lediglich eine Projektionsfläche unseres eigenen unbewussten Arbeitsspeichers. Wenn Sie also versuchen, die physische Welt zu reparieren, versuchen Sie buchstäblich den Spiegel zu polieren, nur weil Ihnen Ihr eigenes Spiegelbild nicht gefällt.
Weil man den Fleck auf der eigenen Stirn wegwischen will, indem man auf dem Glas herumkratzt.
Genau. Man füttert die Illusion. Das Protokoll sagt da ganz klar, wenn der Manifestator, also das wollende, kontrollierende Ego, stirbt, dann beginnt die wahre Manifestation. Der höchste Grad der Meisterschaft wird als Master of the Vacuum bezeichnet, der Meister des Vakuums. Es geht um wertfreies Verharren, fruchtbringende Faulheit. Es gibt da draußen absolut nichts zu reparieren. Keinen Staubkorn müssen wir von A nach B bewegen.
Naja, wissen Sie, das klingt in der Theorie natürlich wunderbar entspannend. Fast schon nach einem Freifahrtschein für völliger Apathie.
So würde ich das nicht nennen. Aber gut.
Aber wenn wir uns die Methodik ansehen, die der Text vorschlägt, bricht diese Illusion der Passivität meiner Meinung nach sofort in sich zusammen. Nehmen wir doch mal das Prinzip des Geschlechts. Ein uraltes hermetisches Gesetz, das hier im Text als zentrales Werkzeug etabliert wird. Die zugrunde liegende Logik ist, dass Schöpfung immer zwei Pole braucht. Richtig? Ein männliches Zeugnisprinzip, das ist unser bewusster logischer Wille, und ein weibliches empfangenes Prinzip, also das Unterbewusstsein oder die Matrix.
Ja, aber der Text sagt doch gerade, wir sollen aufhören, diesen Willen wild in die Welt zu peitschen. Wir sollen aufhören, einzugreifen.
Im Außen, ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber im Innen passiert genau das Gegenteil. Der Text spricht explizit davon, dass dieser bewusste Wille wie ein Samen in das fruchtbare Feld des Unterbewusstseins gepflanzt werden muss. Wir haben da dieses Beispiel im Buch, bei dem die energetische Absicht einer Zahl, der 333, ganz gezielt eingepflanzt wird. Und dann schauen wir uns mal den Epilog an. Da geht es um das Konzept des Tikkun Olam, die Reparatur der Welt.
Mhm.
Der Epilog fordert den Leser auf, ich zitiere sinngemäß, sammle die zerbrochenen Lichtfunken deiner Biografie ein und transmutiere sie. Wenn jetzt jemand zuhört, fragt er sich doch zu Recht, wie kann eine Philosophie der absoluten Passivität Lichtfunken sammeln und das Blei alter Traumata in Gold verwandeln? Sammeln und transmutieren, das sind eindeutig sehr aktive Verben. Sie erfordern eine Instanz im Geist, die fokussiert, die aussortiert und die letztendlich einen alchemistischen Prozess überwacht.
Warten Sie. Ich verstehe, warum Sie das denken. Aber da hakt es an unserem alltäglichen, weltlichen Verständnis von Aktivität. Lassen Sie mich diese Begrifflichkeiten durch eine Analogie aufbrechen.
Gerne.
Stellen Sie sich den menschlichen Geist als ein Glas mit trübem, aufgewühltem Wasser vor.
Okay.
Das Wasser ist voller Schmutzpartikel, die wild rotieren. Das ist unser Standardzustand der Agitation. Wenn Sie nun anfangen, nach jedem einzelnen Schmutzpartikel zu greifen, um es herauszufischen, was ja Ihrer Definition von aktivem Sammeln entspricht, wühlen Sie das Wasser durch Ihre eigenen Handbewegungen nur noch weiter auf.
Ja, Sie machen es schlimmer.
Exakt. Sie erschaffen neue Wellen, neues Karma, neue Probleme.
Also einfach das Glas stehen lassen und nichts tun.
Genau das. Das Gnadenprotokoll liefert hier die Lösung. Stellen Sie das Glas ab. Hören Sie auf, es zu schütteln. Wenn Sie wirklich passiv bleiben, zwingt die Schwerkraft den Schmutz von ganz allein zu Boden. Das Wasser klärt sich. Diese Reparatur, dieses Einsammeln der Funken, geschieht eben nicht durch einen manuellen kontrollierenden Eingriff, sondern durch den radikalen Entzug der kinetischen Energie. Der Text führt hier das Konzept der 26-Hertz-Firewall ein. Das greift genau da.
Richtig, die 26-Hertz-Firewall. Das ist ein hochtechnischer Begriff, den wir kurz entschlüsseln müssen. Die 26 Hertz beziehen sich ja auf die Beta-Gehirnwellen.
Ja, das ist der Frequenzbereich unseres sogenannten Default-Mode-Networks. Ein biologischer Überlebensfilter, der uns ständig, ununterbrochen in Alarmbereitschaft hält. Er scannt permanent nach Problemen. Er spaltet die Welt in Ich und die anderen, in Feind und Freund. Solange dieser Filter aktiv ist, schütteln wir das Wasserglas.
Und wie stellt man das ab?
Das Arcanum sagt im Kapitel Notwendige Projektionen ganz deutlich, sobald Sie eine ungesunde Dynamik im Außen einfach nur wertfrei bezeugen, ohne, und das ist wichtig, ohne den Impuls, sie reparieren zu wollen, fällt diese 26-Hertz-Firewall in sich zusammen. Sie entziehen der Projektion schlichtweg den emotionalen Treibstoff. Die gebundene Energie, das sind diese Lichtfunken, die Sie erwähnt haben, die fließt dann automatisch zu Ihnen zurück. Das ist reinste Passivität. Das Blei schmilzt zu Gold nicht, weil Sie den Ofen aktiv befeuern, sondern weil Sie endlich aufhören, im Weg zu stehen.
Diese Analogie mit dem Wasserglas ist wirklich schön, aber sie verdeckt meiner Meinung nach einen riesigen blinden Fleck in ihrer Argumentation.
Welchen denn?
Wer entscheidet denn, das Glas abzustellen? Nehmen wir ein ganz banales irdisches Beispiel. Jemand, der uns gerade zuhört, hat vielleicht einen toxischen Chef, der ihn jeden Tag im Büro tyrannisiert. Nach Ihrer Lesart des Arcanums ist dieser Chef nur ein, wie sagt der Text, ein fraktales Spiegelbild des eigenen Unterbewusstseins. Soll diese Person jetzt einfach am Schreibtisch sitzen, den Chef wertfrei anlächeln und sich feuern lassen, in der Hoffnung, dass die Schwerkraft das Wasser klärt?
Nein, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, sich physisch misshandeln zu lassen oder keine irdischen Entscheidungen mehr zu treffen. Der Text trennt das sehr klar. Der Avatar, also unsere biologische, logische Persona in Zeit und Raum, handelt weiter. Der Avatar kündigt vielleicht den Job oder er geht zum Betriebsrat. Aber der innere Beobachter, der hört auf, den Chef als tatsächlichen, absoluten Feind zu betrachten. Er erkennt den Chef als eine maßgeschneiderte Geometrie des eigenen Geistes, die einen ungelösten Schattenanteil in ihm triggert. Der wahre Beobachter leistet keinen inneren Widerstand mehr.
Ha. Und genau da habe ich sie.
Wie bitte?
Das ist der extremste und aktivste psychologische Akt, den ein Mensch überhaupt vollziehen kann. Wenn der Chef mich anschreit und mein ganzer Körper massenhaft Adrenalin ausschüttet, dann erfordert es eine massive innere Regulation, nicht sofort in diese alte Überlebensschleife der 26-Hertz-Firewall zu kippen. Das ist, als würde man versuchen, in einem fallenden Flugzeug den Code des Autopiloten live neu zu schreiben.
Aber es ist ein Nicht-Tun, kein Tun.
Es ist eine bewusste Steuerung. Das bringt mich direkt zu einem Konzept, das für mich der ultimative Beweis für die Aktivität in diesem Protokoll ist, nämlich das bewusste Weiterträumen.
Sie meinen den Zustand am Morgen auf dieser Membran zwischen Schlaf und Wachsein?
Genau diesen Zustand. Der Text beschreibt das sehr plastisch. Ein nächtlicher Traum bricht ab, man liegt im Bett, der analytische Verstand ist noch nicht komplett hochgefahren und jetzt sagt das Arcanum wörtlich: Du nimmst den Faden auf und führst die Regie der Form im Wachzustand fort. Erklären Sie mir bitte, wie man Regie führen kann, ohne aktiv Entscheidungen zu treffen.
Naja, das ist eine Frage der Semantik.
Wenn ich bei einem Film Regie führe, treffe ich ästhetische, dramaturgische und energetische Entscheidungen. Wenn ich diesen Tagtraum bewusst weiterwebe und ihn eben nicht in Mangelgedanken oder Angst abgleiten zu lassen, bin ich ein Sensor. Ich bin der Architekt meiner Realität. Das ist doch das genaue Gegenteil des nackten, unberührten Vakuums.
Ich verstehe diese semantische Falle, in die Sie hier tappen. Das Wort Regie suggeriert in unserem Sprachgebrauch natürlich sofort eine egozentrische, harte Willensanstrengung. Aber wir müssen extrem präzise unterscheiden, wer hier eigentlich Regie führt. Das Arcanum trennt scharf zwischen dem Avatar, also dem Ich-Konstrukt, und dem erwachten Träumerbewusstsein, das der Text das Pleroma nennt, die unkonditionierte Quelle.
Aber das Pleroma ist doch kein greifbares Ich, das da morgens im Bett liegt und nachdenkt.
Richtig, und das ist der entscheidende Knackpunkt. Das bewusste Weiterträumen geschieht nur, wenn der starre Determinismus des Avatars eben aufgehoben ist. Um bei Ihrer Computermetapher von vorhin zu bleiben, wenn Sie aufhören, manuell im Code herumzufuchsen, lassen Sie das Betriebssystem, das perfekte BIOS Gottes, wie der Autor es nennt, seine eigene, fehlerfreie Programmierung ausführen. Sie greifen als Person nicht ein, um das Ende des Tagtraums zu optimieren. Sie halten lediglich das spirituelle Gefäß, das Kelim.
Das Gefäß halten klingt wieder so wunderbar passiv. Wie halten Sie es denn?
Indem Sie sich einfach nicht an den vorbeiziehenden Gedanken festhalten. Es ist ein Zustand, in dem sich das Bewusstsein im Grunde selbst bezeugt. Das Ego jagt nicht mehr. Der Text sagt an einer Stelle, man soll drüber lachen und zurücktreten. Dieses Zurücktreten ist keine aktive Zensur des Traums. Es ist das Beenden der Zensur. Es ist das radikale Nichtgreifen nach dem alten Schmerz.
Ich gebe zu, das ist ein genialer rhetorischer Schachzug des Autors, die höchste Form der Kontrolle als Kontrollverlust zu framen.
Es ist kein Framing, es ist die Mechanik der Hingabe.
Aber wenn dieses BIOS Gottes so perfekt und natürlich im Hintergrund läuft, sobald wir den Avatar abschalten, führt uns das unweigerlich zu einer massiven Inkonsistenz in diesem gesamten Material. Warum, so frage ich Sie, baut der Text dann eine metaphysische Architektur von solch schwindelerregender Komplexität auf?
Sie spielen auf die dekonstruierenden Passagen an. Auf den Prolog.
Genau darauf. Ich folge dem Text absolut, wenn er die traditionellen Religionen demontiert. Das ist brillant gemacht. Er zerschlägt das Kastenwesen, die moralischen Illusionen von Sünde und Schuld. Er dekonstruiert die horizontalen Welten. Er kritisiert messerscharf, wie die alten heiligen Schriften durch starre Übersetzungen ihren lebendigen Kern verloren haben. Der Text zitiert Jesus mit »Werdet wie die Kinder« und interpretiert das nicht als moralische Naivität, sondern als den rein technischen Zustand vor dem Download des Avatar-Programms. Ein Kind hat keine 26 Hertz Firewall, es bezeugt einfach.
Absolut. Was könnte passiver und empfänglicher sein als dieser kindliche Urzustand?
Aber jetzt kommt mein Einwand. Wenn das Ziel dieser kindliche Urzustand ist, warum zwingt uns das Material dann sofort in ein intellektuelles Bootcamp?
Bootcamp ist starkes Wort.
Es stimmt doch. Der Text reißt die alten Dogmen ein, nur um uns ein extrem komplexes, gigantisches neues System vorzusetzen. Jeder, der das liest, fragt sich doch, wie soll ich wie ein Kind werden, wenn ich plötzlich die lurianische Kabbala studieren muss? Wir reden hier von den O'Atjot, den 22 hebräischen Lautwesen.
Die der Text als den Quantencode der Realität beschreibt. Das ist essentiell.
Ja, aber schauen Sie sich an, was das erfordert. Da wird das Aleph als der formlose Ursprung definiert, das Bett als der Beginn der Dualität, das Schien als das transformierende Feuer. Wir müssen verstehen, wie diese Lautwesen sich im sogenannten Tetraederspiegel brechen, um überhaupt physische Form anzunehmen. Wir sollen astrologische Zyklen durchlaufen, karmische Knoten anhand des Planeten Chiron dekodieren und die sieben Sphären der Wächter begreifen, um ins Pleroma zu navigieren. Man muss buchstäblich Jahrzehnte studieren, um diese kabbalistische Geometrie zu verinnerlichen. Dieses Entziffern der Matrix erfordert eine intellektuelle Schwerstararbeit, die das exakte Gegenteil von fruchtbringender Faulheit ist.
Wenn man das Material als ein starres Lehrbuch betrachtet, das man akademisch auswendig lernen soll, dann gebe ich Ihnen recht. Aber ich glaube, Sie missverstehen die grundlegende Funktion dieser Systeme völlig. Sie müssen das durch die Linse der Nacht des Nichtfindens betrachten.
Die Metapher aus dem Hohelied Samolos.
Ganz genau. In dieser Phase versucht das suchende Ego verzweifelt, die Matrix durch Wissen zu knacken. Es nutzt Astrologie, es analysiert die Oziot und doch findet es den Kern nicht. Und warum nicht? Weil all diese hochkomplexen Systeme keine permanenten Residenzen des Geistes sind. Sie sind temporäre Werkzeuge.
Werkzeuge wofür, wenn am Ende das Nichts, das Vakuum stehen soll?
Denken Sie an eine Leiter. Wenn Sie tief in einem Schacht aus Konditionierungen, Trauma und falschen Buchreligionen feststecken, dann reicht es nicht einfach von unten zu rufen, ich bin jetzt ein unschuldiges Kind.
Mhm.
Sie brauchen eine extrem gut konstruierte, strukturell makellose Leiter, um da überhaupt erst einmal herauszuklettern. Die Otiyot, die hermetischen Gesetze, die Astrologie, all das bildet diese Leiter. Sie liefern dem hyperaktiven Verstand ein System, das so logisch und wasserdicht ist, dass der Verstand sich schließlich selbst schachmatt setzt. Er ergibt sich. Aber sobald Sie den Rand des Schachts erreicht haben, das Haus des Vaters, das Pleroma, dann müssen Sie die Leiter wegstoßen. Das Zertifikat des Master auf der Vacuum bekommt man nicht, weil man 33 Runden lurianische Kabbala theoretisch herbeten kann. Man bekommt es, weil man diese Systeme durchschritten und hinter sich gelassen hat. Das Arcanum ist ein System, das so programmiert wurde, um sich am Ende selbst zu löschen.
Puh, die Leitermetapher ist wirklich stark, das muss ich Ihnen lassen. Aber das Quellenmaterial widerspricht Ihnen hier in seiner finalen Anwendung.
Inwiefern?
Schauen wir auf die Definition der Schein-Sephira-Dat im kabbalistischen Lebensbaum, wie sie im Text dargelegt wird. Dat ist kein Wissen, das man lernt und dann wie eine Leiter einfach wegstößt. Es wird als das bewusste Verinnerlichen des Spiegelprozesses beschrieben. Wer diesen Zustand erreicht, wird zum Tzaddik, zum Gerechten. Und wie äußert sich das im Alltag? Die lebendige Kabbala wird hier definiert als die ununterbrochene Beobachtung des Fraktals im Profanen.
Was meinen Sie damit konkret?
Es bedeutet, dass jede noch so banale Begegnung auf der Straße, jeder visuelle Reiz, sofort vom Verstand als energetische Signatur dekodiert wird. Wenn der Tzaddik einen wütenden Menschen auf der Straße sieht, sieht er nicht den Menschen. Er sieht die Breschung einer Frequenz im Spiegel. Die hermetische Regel wie oben so unten wird zur permanenten optischen Linse. Das bedeutet, dass der Geist dieses Meisters ununterbrochen auf einer extrem hohen Frequenz operiert.
Ja, die 26-Hertz-Firewall der Angst mag gefallen sein. Es gibt keinen Stress mehr. Aber die Rechenleistung im Hintergrund ist enorm. Das ist eine zutiefst elitäre, hochpräzise Wissenschaft des Geistes. Es ist die bewusste Transformation von bloßer, dumpfer Existenz in einen kristallklaren Bewusstseinsraum. Und das ist für mich die ultimative Aktivität.
Ich bestreite überhaupt nicht, dass die Wahrnehmung eines solchen Geistes messerscharf ist. Aber wir dürfen doch die fundamentale Intention dahinter nicht aus den Augen verlieren. Warum betreibt der Tzaddik diese enorme Rechenleistung, wie Sie es nennen?
Um das System zu transmutieren.
Nein, nur aus einem einzigen Grund, um sicherzustellen, dass er nicht mehr in die Falle tappt, das Außen reparieren zu wollen. Jeder Versuch, Wunder im Außen zu wirken, selbst die scheinbaren Wunder eines Jesus, die der Text ja detailliert analysiert, wird hier als Teil der Täuschung entlarvt. Das gesamte gigantische Wissen der OTJ dient ausschließlich der Instandhaltung der Passivität. Es ist der Aufwand, den das Ego betreiben muss, um sich selbst endgültig davon zu überzeugen, stillzusetzen. Wer durch Da'at blickt, wer versteht, dass die Konflikte da draußen nur mathematische Projektionen des eigenen Geistes sind, der findet wahre Befreiung in der Statik des Seins. Das Gnadenprotokoll ist exakt das. Die Gnade, den aussichtslosen Krieg gegen die Reflexionen im Spiegel endgültig aufzugeben.
Ich sehe, wir nähern uns dem Kern dieses wundervollen Paradoxons.
Mhm.
In der philosophischen Konsequenz haben Sie natürlich recht. Der physische Krieg im Außen wird beendet. Der Verzicht auf die Manipulation der Materie ist das unbestreitbare Herzstück des Textes. Aber meine Position bleibt unerschütterlich. Es Passivität zu nennen, ist fast schon ironisch. Die eigenen Schattenanteile, die einem im Außen als Dämonen begegnen, schonungslos in das eigene psychologische System zu reintegrieren, den inneren Wingert, wie es so schön heißt, vor den kleinen Füchsen der Zweifel zu beschützen, das ist emotionaler Hochleistungssport. Es ist ein aktives Containment. Der Körper mag sich im Raum vielleicht nicht mehr bewegen, aber im alchemistischen Labor des Geistes rotiert das gesamte Universum, um diese Stille überhaupt aufrechtzuerhalten.
Und genau in dieser unausweichlichen Reibung liegt die Brillanz unseres heutigen Diskurses. Die Quellen offenbaren uns zwei Wahrheiten, die sich eben nicht aufheben, sondern einander bedingen. Auf der einen Seite steht die bedingungslose Kapitulation des wollenden Egos, das absolute Aufgeben im horizontalen Film unserer Biografien. Und auf der anderen Seite offenbart sich die gottgleiche Autorenschaft eines erwachten Bewusstseins, das durch hochkomplexe Systeme das Universum in sich selbst heilt.
Ja, es zeigt uns sehr deutlich, dass intellektuelle Komplexität und absolute kindliche Einfachheit keine Feinde sein müssen. Man braucht das tiefe Verständnis der Mechanik, also der Planetenkräfte, der Projektionsmuster, der OTJs, um überhaupt die Souveränität zu erlangen, sich nicht mehr einzumischen. Unwissenheit führt ja meistens zu blinder, panischer Reaktion, wahres, verinnerlichtes Wissen hingegen führt zu bewusste Stille. Es gibt an dieser Schnittstelle, dort wo, wie das Arcanum es formuliert, die Form zu Leere wird und der Klang in Stille mündet, sicher noch unzählige Ebenen für uns zu entschlüsseln.
Das ist der perfekte Schlusspunkt. Wir werden diese Spannung heute nicht restlos auflösen, denn das Material verlangt von uns, diesen Widerspruch auszuhalten. Wir verlassen Sie heute mit einer Frage, die Sie tief in Ihren eigenen Alltag mitnehmen können. Wenn wir auf das Röntgenbild unserer zersplitterten Welt schauen, auf die Konflikte in unseren Büros und Wohnzimmern, greifen wir dann instinktiv nach dem Werkzeugkoffer, um den Spiegel zu reparieren? Oder haben wir den Mut, das Bild als unsere eigene Projektion zu erkennen und die absolute Stille zu ertragen, bis sich der Bruch im Inneren von ganz alleine richtet? Liegt unsere wahre Freiheit im völligen Aufgeben oder im hochkonzentrierten, verborgenen Erschaffen?
Eine Frage, die das Fundament unserer Wahrnehmung wirklich erschüttert.
Bis zum nächsten Mal bei The Debate. Bleiben Sie forschend.